Dann habe ich mich verzählt. Ja, so ein, zweimal im Jahr darf ich hier bei euch sein. Das freut mich immer sehr, in Mühlen zu sein. Ich habe so für mich, ich stelle mir ja immer so eine Frage, was ist ein Thema? Weil ich ja nicht so, wenn man zweimal im Jahr irgendwo ist, dann weiß man ja auch nicht so ganz genau, was beschäftigt eine Gemeinde, eine Kirche gerade, was ist gerade dran und so. Und na, ich sage euch gleich, was für ein Thema das ich mir überlegt habe. Ich habe einen Satz gelesen, der heißt, die Ortsgemeinde, die Ortskirche ist die Hoffnung der Welt. Warum ist das so? Weil eine Kirche, eine Gemeinde aus Menschen besteht, bestehen sollte, die Orientierung und Halt und einfach alles gefunden haben und Hoffnung vor allen Dingen in Jesus Christus. Und als Christen sind wir ja davon überzeugt, dass nur über eine wirklich lebendige Beziehung zu diesem Jesus wir das projizieren können in eine Welt, die Jesus nicht kennt. Es gibt so viele Menschen, wenn man die anspricht auf Jesus, mal so eine Umfrage in einer Stadt gemacht, und die Leute sollten etwas über Jesus sagen. Der eine oder andere wusste noch, dass er irgendwann mal vor 2000 Jahren gelebt hat, aber viele junge Leute in unserem Land gucken dich an, als wenn du von einem anderen Stern kämst, wenn man sie fragt, wer ist eigentlich Jesus? Also wir leben in einem Land, wo es wichtig ist, dass wir als Hoffnungsträger, wir, du und ich, als Hoffnungsträger das weitergeben, was wir glauben und wovon wir überzeugt sind. Und von daher ist eben Kirche, ist Gemeinde als Verbund von einzelnen Menschen, die zu Jesus gehören, wirklich Hoffnung für die Welt. Und ich fand das so schön, diesen Ausspruch. Und dann bin ich irgendwie so ein Stück weit auch in die Realität abgerutscht und habe mich gefragt, warum sieht denn das, der Ist-Zustand oft so anders aus? Wir sagen das so großartig, wir sind die Hoffnung der Welt und stellen auf einmal fest, es ist irgendwie anders. Und vielleicht ist ein Grund, warum wir als Gemeinden manchmal doch nicht so relevant sind in unserer Gesellschaft, der, dass wir selber diese Hoffnung, dieses Bewusstsein unseres Glaubens zwar vom Kopf her wissen, weil wir es vielleicht auch schon über Jahrzehnte kennen, aber doch irgendwie, wie soll ich das sagen, es nicht ganz das geworden ist, was es sein sollte oder vielleicht durch irgendetwas verloren gegangen ist. Ich habe dieses Thema heute deswegen gewählt, eine Frage, die ich mir selber stelle und die ich dir stellen möchte. Das Thema heißt, wer bist du? Klammer auf, was ist deine wirkliche Identität? Jetzt denkst du, oh ja, ich weiß, voriges Jahr hat mir der Marco erzählt, habt ihr eine ganze Identitätsreihe gehabt. Der Matthias hat mir gerade gesagt, er würde das mit jungen Leuten machen. Also das Thema Identität ist ja eigentlich völlig drin hier bei euch. Und ich habe auch für mich gedacht, weißt du Bescheid, ich weiß doch, was meine Identität ist. Wissen wir das wirklich? Stell dir mal vor, tu mal so, als wenn niemand außer dir jetzt hier wäre und stell dir mal vor, du würdest genau so leben, eins zu eins so, wie Gott dich geschaffen hat. Also mit all deinen Fähigkeiten, mit all deinen Wünschen, mit all deinen Träumen, du würdest das eins zu eins leben können. Und dann stellst du auf einmal fest, ich habe zumindest beim Vorbereiten festgestellt, da sind immer noch so Bereiche, wo ich merke, da mache ich etwas, weil es die Gesellschaft von mir erwartet. Da mache ich etwas, weil es vielleicht die christliche Welt von mir erwartet. Ich mache immer noch so Dinge hier und da, wo ich merke, Das ist aber gar nicht das, was ich wirklich bin. Deswegen ist die Frage, wer ich bin, für jede Altersgruppe wichtig. Jetzt denkst du vielleicht, wenn du schon 30, 40, 50 Jahre, 60 Jahre, 70 Jahre in einer Kirche bist oder erst ein Jahr, ist ganz egal. Das ist doch irgendwie eine Kinderfrage, wer bin ich? Ich stelle mich morgens früh vor den Spiegel, dann weiß ich doch, wer ich bin. Aber wenn der Spiegel der einzige Bereich ist, der dir zeigt, wer du bist, dann kann das zumindest in meinem Fall, wenn du aus der Dusche kommst, manchmal auch sehr frustrierend sein. Ihr wisst, was ich meine. Du bist mehr als das, was du siehst, weil Gott viel mehr in dich hineingelegt hat. Es geht also heute Morgen um deine Identität, es geht um deine Herkunft. Und damit mit Herkunft meine ich jetzt nicht, ob du aus Wiel, aus Drabender Höhe, ob du aus Kram oder aus Gummersbach kommst, das meine ich nicht mit deiner Herkunft. Ich meine auch nicht, ob du dunkelhäutig oder gebräunt oder lilafarben aussiehst. Ich meine auch nicht, wer deine Eltern sind. Das meine ich gar nicht mit Herkunft. Das ist auch wichtig und schön, wenn man das weiß. Mit Herkunft meine ich etwas anderes. Ich meine damit, dass du eine Herkunft hast, die Gott, als du geboren wurdest, oder ich gehe noch einen Schritt weiter, die Gott, als du gezeugt wurdest, in dich hineingelegt hast. Und das ist ja viel, viel mehr. Denn, ich finde den Gedanken schön, du und ich, wir kommen direkt aus den Gedanken Gottes. Ich glaube, das vergessen wir manchmal. Dass wir Leute sind, die Gott kreiert hat. Wir erleben das oft, wenn wir mit den jungen Leuten unterwegs sind, dass wir wirklich den Eindruck haben, dass Menschen der Meinung sind, dass sie ein Unfall waren, dass sie nicht geplant waren, dass sie also eigentlich falsch sind. Und das macht etwas mit dem Leben eines Menschen. Und ich finde es so schön, zu wissen, dass ich direkt aus der Kreativitätskammer Gottes komme. Du übrigens auch, wir alle. Die Bibel sagt darüber im Psalm 139, ihr kennt diese Stellen garantiert, und wenn nicht, lese ich euch trotzdem nochmal vor, aber es sind so Basics, die so entscheidend sind für mein Leben, für dein Leben. Psalm 139, 13 bis 16. Du, Gott, hast mich geschaffen. Mein Körper, meine Seele, meinen Leib. Im Leib meiner Mutter bin ich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Ich wiederhole, großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich. Schon als ich im Verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir nicht verborgen. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Mal ganz ehrlich, müsst ihr jetzt nicht mit Handzeichen beantworten, aber beantwortet es euch mal von innen heraus. Sind wir uns bewusst, wirklich bewusst, dass wir aus der Kunstwerkstatt Gottes sind? Individuell. Das ist keine Fließbandarbeit wie bei VW, wo vorne was reingemacht wird und hinten kommt dann das fertige Produkt raus. Gott sagt, ich muss die Sache mal so ein bisschen vereinfachen, also mache ich das am Fließband, jeden Menschen so ein bisschen so klonmäßig. Sondern dass jeder individuell gestaltet und gemacht ist aus der Meisterhand Gottes. Jetzt denkst du vielleicht, ja, was erzählst du uns, dafür fährst du 50 Minuten, um hier eine Predigt zu halten, um uns diesen Satz zu sagen. Ich merke, dass ich diesen Satz selber brauche. Und ich bin jetzt auch keine 25 mehr, ein bisschen älter auch schon geworden. Und ich merke auch, es bleibt dabei, ich brauche diesen Satz, zu wissen, ich bin Sohn eines Papas im Himmel, geschaffen von ihm. Ich finde das wichtig. Und wir haben manchmal das Problem, dass wir so an uns selber zweifeln, dass wir meinen, dass wir so, wie wir gemacht sind, so wie wir drauf sind, so wie wir uns darstellen, dass das nicht gut war. Steht aber im Widerspruch zu 1. Mose 1, 31 und Gott sah, dass alles, was er gemacht hatte, gut war. Ich stehe schon mal morgens früh auf, also ich stehe jeden Morgen auf zur Information, aber dann stelle ich mich vor meine Frau und dann sage ich zu ihr, sei mal ganz ehrlich, könntest du dir einen tolleren Mann vorstellen als mich? Gut, meine Frau reagiert da immer schon mal ein bisschen anders, aber ich wollte damit nur sagen, ich versuche zu lernen zu sagen, mit all meinen Fehlern noch, mit deinen Fehlern, es ist großartig, was Gott gemacht hat. Es ist nicht negativ. Wir sind oft so, dass wir uns ja auch selber schlecht machen und meinen, ach, das ist schlecht und das ist schlecht. Und Gott hat eine gute Basis. Deswegen, erster Satz, es kommen noch einige andere Gedanken. Erster Satz wäre für mich, den ich mir gerne merken möchte, du und ich, wir sind von Gott gemacht und das ist gut. Aber das geht ja noch weiter. Ihr kennt diese Stelle aus dem Alten Testament, wo Gott durch den Propheten Zephania etwas sagt über uns Menschen, dass er sagt, ich jubel über euch. Ich weiß nicht, wie ihr das wahrnehmt, wenn Jubel stattfindet. Jubel ist nicht so nach dem Motto, Hurra, sondern Jubel ist Jubel. Das ist so, wenn Schwarz-Gelb in der 90. Minute den Siegtreffer gegen Blau-Weiß schießt. Ist letztes Jahr nicht passiert, aber dann jubeln Menschen. Weißt du, was Jubel heißt? Jubel heißt, dass eine enthusiastische Freude da ist. Und so stelle ich mir das vor. Gott lächelt über seine Kinder und er jubelt über uns. Du bist das Beste und das Größte, was Gott je geschaffen hat. Es gibt nur ein Problem bei der ganzen Geschichte. Das will ich noch mal kurz anreißen. Unsere Wahrnehmung. Die Wahrnehmung ist die, dass wir vielleicht ja noch vom Kopf wissen, okay, wir sind Geschöpfe Gottes, wir sind aus der Meisterhand Gottes geschaffen. Aber dann merken wir auf einmal, dass etwas in uns aufkommt, wo wir uns selber schlecht machen. Wo wir auf einmal feststellen, dass wir dadurch indirekt auch das, was Gott geschaffen hat, in ein schlechtes Licht drücken. Unsere Gedankenwelt macht sich auf einmal mit negativen Sachen breit. Und weißt du, woran das liegt? Und das wollen wir als Menschen, die zu Gott gehören, ungern hören. Aber trotzdem, es gibt ja zwei Welten, auch für uns als Christen. Die unsichtbare Welt ist da und sie ist die Welt Gottes und es ist die Welt, die gegen Gott ist. Und dieser Auseinanderbringer, dieser Diabolos, von dem die Bibel spricht, er versucht in dein und mein Herz Dinge zu pflanzen, die einfach schlicht und ergreifend das Gegenteil von dem behaupten, was Gott sagt. Und weißt du, und das gilt wirklich nach wie vor, und das wird uns begleiten, bis wir den letzten Atemzug getan haben. Der Teufel hasst am meisten, was Gott am meisten liebt. Und dieser Kampf in der unsichtbaren Welt, auch in Bezug auf unsere Identität, auch in Bezug auf unsere Persönlichkeit, in Bezug auf unser Verhältnis zu dem Vater, zu Gott, er wird versuchen, es immer und immer und immer wieder auseinanderzubringen. Wisst ihr, wovon ich spreche? Oder bin ich der Einzige, der diese Erfahrung gemacht hat? Ich erlebe das leider immer mal wieder. Dass Zweifel kommen, Komplexe kommen, selbstzerstörende Gedanken, Lebenslügen und so weiter. Die Dinge sind auf einmal da und sie werden riesengroß und wir merken auf einmal, der Fokus geht ganz woanders hin. Er ist nicht mehr da, wo er sein sollte. Und dann gibt es noch eine Gruppe von Menschen, die deswegen ihre wahre Identität nicht wirklich leben kann, weil sie solche Verletzungen erlebt hat, dass sie sich gar nicht vorstellen können, dass Gott sie liebt und dass sie etwas Besonderes sind. Mir fällt gerade ein kleiner Test, das habe ich aber Hat jemand von euch zufälligerweise einen 20-Euro-Schein gerade parat? Ihr seid arme Leute. Habt ihr sowas? Es ist spontan, das ist jetzt nicht, ja, oder es kann auch ein anderer sein. Gib mir den mal her. Jui, du bist aber reich. Wahnsinn. 50 Euro. Du, der sieht gleich anders aus, will ich dir nur kurz sagen. Gehen wir einig damit, dass dieser Schein 50 Euro wert ist? Würdet ihr so sagen? Ist kein Falschgeld? Du hast kein Falschgeld, oder? Nein, hast du nicht. Jetzt mache ich natürlich Folgendes. Wir sind gerade bei dem Thema, dass Leute, die sagen, ich bin wirklich durch das Leben verletzt und ich bin durch das Leben gezeichnet und ich kann nicht glauben, dass Gott mich liebt und ich kann nicht glauben, dass ich eine Identität in Gott habe und ich kann nicht glauben, dass ich ein wertvoller Mensch bin. Entschuldige. Bah, dieser Schein. Wie sieht der jetzt aus? Also wirklich, wenn ich mal ehrlich bin, ist ja kein schöner Schein mehr. Aber wenn du damit jetzt zum Bäcker gehst, ich gebe dir jetzt zurück, aber der sieht nicht mehr schön aus, wirklich. Aber ich würde dich trotzdem fragen, wenn du zum Bäcker gehst und damit bezahlst, so wie er jetzt ist, nimmt der Bäcker das an?
Bestimmt.
Weil?
Weil er immer noch 50 Euro wert
ist. Weil er immer noch 50 Euro wert ist, das ist genau der Punkt. Ich glaube nämlich, dass wir manchmal ein Problem haben mit unserer Identität, dass wir uns bei allem Schmerz, den es gibt, ich will keinen Schmerz dieser Welt in irgendeiner Weise abschwächen. Es gibt Schmerz in dieser Welt, der unfassbar ist. Aber durch den Schmerz, den wir erleben, verändert sich niemals der Wert, den wir haben vor Gott. Und das ist entscheidend. Gott sieht uns immer in demselben Wert. Und er möchte gerne, dass du dich auch, egal was du erlebt hast, in dem Wert siehst, wie er dich gemacht hat. Epheser 2, Vers 10 steht, wir, du, sind sein Werk, durch Jesus Christus neu gemacht, um Gutes zu tun, damit wir das erfüllen, das ist der Satz, damit wir das erfüllen, was Gott schon für uns vorbereitet hat. Also wir sind weder ein Produkt des Zufalls, noch durch das, was das Leben uns gekennzeichnet hat, abgewertet. Wie es in der Inflationszeit war, wo einfach Geld abgewertet wurde, von heute auf morgen nichts mehr wert war. Gott wertet niemals ab. Egal was deine Vita, egal was deine Geschichte ist. Und ich weiß auch von vielen Christen, die eine Geschichte haben, wo sie sagen, die muss ich kein zweites Mal haben, das stimmt. Aber denk trotzdem in deiner Geschichte, Gott wertet nicht ab. Du hast eine gleichbleibende Identität. Gott möchte dann in dieser Situation dich auch wieder aus dem Staub erheben. Und möchte dir einen Anfang geben, einen neuen Anfang. Und mir fällt gerade so ein, das ist irgendwie so eine Message, die wir als Gemeinde, als Christen auch immer weitergeben können zu Leuten, die vielleicht noch nicht so die Beziehung zu Jesus haben. Wir können ihnen sagen, dass Gott an jedem Punkt ihres Lebens einen Neuanfang möchte. Zum Beispiel Johannes 1,12. Allen aber, die Jesus aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an den Namen von Jesus glauben. Ich glaube, in einer Zeit, in der wir leben, wo so viel Schwieriges ist, sagen wir es mal ganz neutral, wo so viel Negatives passiert, was wir als Christen erleben, aber was Menschen grundsätzlich erleben, muss und sollte und darf unsere Botschaft sein, die vielleicht in den Augen von vielen als naiv klingt. Aber unsere Botschaft darf und sollte sein, die Antwort ist Jesus. Weil er der Auferstandene ist, der Sohn Gottes, der an das Kreuz gegangen ist, für unsere Schuld gestorben ist, auferstanden ist und jetzt bei Gott lebt, um sich für uns Menschen einzusetzen. Ihr kennt das ja, dass wenn man als Kind eine richtige Antwort sagen wollte, früher irgendwo, wo man war, in einem frommen Umfeld, wenn man Jesus sagte, war man immer richtig. Aber weißt du was? Das stimmt. Es ist richtig. Und wir finden dass dieser Jesus einfach derjenige ist, der in uns Leben verändern kann. Und dass Gott in uns etwas sieht, was man mit Worten nicht ausdrücken kann. Aber eins können wir sagen, du und ich, wir sind die Lieblingskinder Gottes. Wie können wir aber denn trotzdem mit unserer Gedankenwelt, mit unseren negativen Sichtweisen, wie können wir uns denn dagegen wehren? Was können wir denn tun? Das ist ja eine Frage. Es ist ja ein Ist-Zustand darzustellen, dass wir manchmal ein Problem haben mit unserer Identität, mit unserem Wert. Das ist die eine Seite. Aber man kann ja auch sagen, es ist okay so, aber das wäre ja nicht gut. Wir müssen ja versuchen, es wieder auf einen guten Level zu bringen. Ich habe das gelesen. Es gibt in der modernen Krebsbekämpfung eine neue Therapie, die habe ich mir aufgeschrieben, die nennt sich photodynamische Therapie. Diese photodynamische Therapie, ich sage das mal mit einfachen Worten, weil ich es auch nicht anders verstehe, sagt einfach aus, dass Tumorzellen über eine bestimmte Technik mit Licht angegriffen werden. Und durch eine bestimmte Zeit, wenn sie in einem bestimmten Licht sich darstellen, ist in Amerika getestet, verkleinern sich die Tumorzellen. Funktioniert nicht in allen Bereichen und auch nicht bei allen Tumoren, aber es ist so eine Grundidee, eben in dieser Therapie, die mit Licht bestrahlt und durch ein Medikament, das dann vorher genommen werden muss, diese Tumore klein macht. Was ich interessant fand, das Licht, das Negative zerstört. Jesus sagt in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Und ich gerade gesagt habe, in all den Fragen, die wir haben, ist Jesus die Antwort. Glaube ich, dass es die Antwort ist, sich dem Licht von Jesus zuzuwenden. Und weißt du, wir als Christen, als Menschen, die Jesus nachfolgen, wir sind auch nicht jeden Tag gleich im Licht. Wir müssen uns auch am jeden Morgen neu entscheiden. Heute will ich mit dir in deinem Licht leben. Heiliger Geist, heute will ich, dass du mich führst. Das ist ja kein Automatismus. Und Menschen, die Jesus gar nicht kennen, die müssen einmal diesen Schritt auch machen. Ich will in das Licht von Gott. Ich will in das Licht von Jesus. Und ich glaube zutiefst, dass man in diesem Licht von Jesus erkennt, wie man wirklich ist, erkennt, wie man vor Gott gesehen wird und versteht, welchen Plan Gott für das Leben hat. Bei diesem Auseinandersetzen mit diesem Thema der Identität habe ich habe irgendwas gelesen, einen Bericht oder so, und habe festgestellt, dass es 32, wohlgemerkt, 32 Stellen in der Bibel gibt, wo Gott oder die Bibel etwas aussagt über uns, was wir sind in Christus. Jetzt merke ich schon, wie ihr Angst habt, dass ich jetzt 32 Stellen vorlese. Ich merke schon. Ich habe mir ein paar rausgesucht, aber ich würde euch gerne diese 32 Verheißungen von Jesus, diese 32 Verheißungen von Gott, wer du bist und was du hast, wenn du die haben willst, ich schicke dir die gerne per Mail. Weil es hat mich gestern, als ich es gestern Nachmittag habe ich das nochmal so gelesen und ich saß da an meinem Rechner und es hat mich wirklich nochmal neu geflasht, wie die Bibel über dich und mich spricht, wie Gott über dich und mich denkt, was wir sind in ihm und in der himmlischen Welt. Ein paar habe ich mir markiert, die lese ich euch vor. Zum Beispiel, wir sind eine neue Schöpfung in Christus. 2. Korinther 5, 17. Neu gemacht. Wir sind gerettet durch das Blut von Jesus. Epheser 1, 7. Wir sind befreit von der Herrschaft der Finsternis. Kolosser 1, 13. Wir sind Kinder Gottes. Johannes 1, 12. Wir sind erwählt, heilig und geliebt. Kolosser 3, 12. Du und ich, wir sind Freunde Gottes. Johannes 15, Vers 15. Du und ich, wir sind mehr als Überwinder durch Jesus, der uns liebt. Römer 8, 37. Du und ich, wir sind stark im Herrn. Epheser 6, 10. Du und ich, wir sind Erben von Gott und Miterben von Jesus Christus. Römer 8, 17. Du und ich haben die Möglichkeit, durch die Wunden von Jesus geheilt zu werden. 1. Petrus 2, 24. Du und ich, wir sind jetzt im Hier und Heute Bürger des Himmels. Philipper 3, 20. Du und ich, wir sind fähig, alles zu tun in der Kraft von Jesus. Philipper 4, Vers 13. Wir sind Botschafter der Versöhnung. 2. Korinther 5, 18. Wir sind Salz und Licht in dieser Welt. Matthäus 5, Vers 13. Das waren jetzt, glaube ich, so 14, 15 von den 32. Ich habe es mir ausgedruckt und es wird ein Schwesterbestandteil an meinem Schreibtisch bleiben. All das habe ich mir jetzt nicht überlegt, um euch ein nettes Gefühl zu geben, sondern das sagt Gott über dich und über mich. Und weißt du, letztlich ist es, dafür habe ich einfach gebetet. Das ist eine sehr, sehr einfache, basic Message, die ich euch mitgebracht habe. Und trotzdem weiß ich, dass wenn wir das nicht so sehen, wie Gott es vorgesehen hat, dann sind wir gefesselt. Dann können wir nicht in Freiheit leben. Und deswegen ist es echt auch mein Gebet und mein Wunsch, dass Gott heute Morgen, ich weiß nicht, wo du stehst in diesem Punkt. Ich weiß nicht, ob du Jesus überhaupt kennst. Und wenn du ihn kennst, wie deine Beziehung ist. Aber ich wünsche mir einfach, dass Gott durch diese Verheißungen, wie er dich sieht und was wir als Christen in Gott sind, dass es wirklich so etwas ist wie, dass Ketten gesprengt werden in deinem Leben. Dass etwas passiert, was komplett Neues. Dass Gott dich sozusagen freisetzt, damit du die Identität, die du bist und die du hast, auch leben kannst. Freisetzung hat etwas wirklich mit Freiheit zu tun. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, und das ist ein Gebet, dass wir vor Gott treten und sagen, Gott, ich möchte das auch. Es ist ja oft so, dass Gott 99 Schritte vorbereitet. Und dann kommt der 100. Schritt, der letzte Schritt. Und dann sagt Gott, das ist dein Schritt. Ich habe jetzt schon 99 gemacht. Aber der letzte, dieses Aussprechen, dieses auf mich zukommen, das musst du selber machen. Das gilt immer so bei Gott. Weil, und das liebe ich so an diesem Herrn Jesus Christus, dass er jemand ist, der niemanden zu irgendetwas zwingt, sondern immer sagt, ich würde mich freuen, wenn, aber entscheide selber, dafür habe ich dir die freie Entscheidung gegeben. Ich glaube, dass Gott unsere Gedankenwelt verändern kann. Dieses Schlachtfeld in unseren Gedanken zu neuen Bereichen führen kann. Nicht, weil ich das glaube, nicht, weil ich das sage, sondern weil er es selber sagt. Jesaja 43, 3 steht, und das ist so nochmal, das fasst das nochmal so zusammen, wie Gott fühlt. So viel bist du mir wert, dass ich Menschen und ganze Völker aufgebe. Überleg dir das mal. So viel bist du mir wert. Setz deinen Namen ein. Dirk, so viel bist du mir wert, dass ich Menschen und ganze Völker aufgebe, um dein Leben zu bewahren. Ich weiß nicht, was du planst in Zukunft. Gott gibt alles auf, um dein Leben zu bewahren. Diesen hohen Preis bezahle ich, weil ich dich liebe. Und irgendwie sehe ich so heute Morgen zum Ende dieser kleinen Message, dass Gott sich hinstellt und nochmal neu sagt, meine Arme sind weit ausgebreitet Und vergiss mal alles das, was du vielleicht an Tradition, an all dem, was in deinem Leben gewesen ist. Vergiss das mal einen ganz kleinen Moment. Mach mal, drück mal einen bestimmten Knopf, eine Reset-Taste, würde man beim Computer sagen. Bring das Ding mal auf Null und fahre es wieder hoch mit der Identität, die ich dir geschenkt habe. Mit den Verheißungen, die ich dir gegeben habe. Mit den Zusprüchen, die ich dir gegeben habe. Und wir werden, davon bin ich überzeugt. Und Leute, ich sag's euch ganz ehrlich, für mich ist das auch eine große Herausforderung, in manchen Lebensbereichen das so zu sehen, wie ich es gerade selber gesagt habe. Aber wir werden Gottes Kraft und Gottes Wunder nochmal neu erleben. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Und deswegen wünsche ich euch das, wünsche ich mir das, wünsche ich uns allen das, dass wir diesem Gott einmal nochmal neu unser Vertrauen schenken und dass wir ihm zugestehen, in unsere wahre Identität hineinzukommen. Dafür würde ich gerne noch zum Abschluss beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du kein entfernter Gott bist. Du hast gerade gelesen, du bist unser Freund. Du bist unser Herr. Du bist unser Gott. Und du hast uns lieb. Ich danke dir dafür, dass das immer gilt, dass wir uns diese Liebe nicht erarbeiten müssen und dass wir diese Liebe auch durch nichts verlieren können. Dass unser Wert niemals aufhört, auch wenn wir vielleicht gerade sehr aufgerüttelt und durcheinander geschüttelt sind, sondern dass wir wissen, du bist da. Und ich wünsche mir das einfach, dass wir diese wahre Identität, die du uns geben willst und die du geplant hast für uns, dass wir die wirklich ergreifen, diejenigen, die das noch nicht gemacht haben. Oder neu ergreifen, neu als einen Schatz ansehen, den du uns zur Verfügung stellst. Am Anfang gesagt, dass die Kirche die Hoffnung der Welt ist. Und wir können nur Hoffnung weitergeben, Jesus, wenn du unsere Hoffnung bist, der alles für uns ist. Und ich danke dir dafür, dass du dir immer und immer wieder Mühe gibst, uns anzusprechen, uns zu ermutigen, uns Gutes zuzusprechen. Und ich bete für jeden hier in diesem Raum, dass du jedem begegnest, ganz persönlich. Und ich bete darum, dass du diese Gemeinde hier in Mühlen, dass du sie segnest und dass von dieser Gemeinde aus ein Segensfluss in diese Gegend hier im Oberbergischen geht. Und ich bete darum, dass diese Gemeinde erleben darf, wie in ihrem Umfeld, persönlichen Umfeld, Gemeindeumfeld, Menschen zu Jesus, zu dir finden. Ich bete darum, Herr, dass du Erweckung gibst, auch in dieser Gegend. Und ich danke dir dafür, dass du ein guter Gott bist, dem wir vertrauen dürfen, der es gut meint und der gute Pläne hat. Ich segne euch wirklich in dem Namen von Jesus, in dem Namen des Heiligen Geistes und in dem Namen des liebenden Vaters im Himmel.